Wir wissen heutzutage, dass 30-40% unserer Patienten keine klassischen Risikofaktoren haben. Das ist das Fatale. Ein Mensch mit einer familiären homozygoten Hypercholesterinämie erreicht im Durchschnitt das 18. Lebensjahr, wenn er nicht behandelt wird.
Impuls. Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit. Wir sprechen mit Herzspezialisten und Herzpatienten locker und lehrreich über das zentrale Organ, unser Herz. Denn Ihre Gesundheit ist uns eine Herzensangelegenheit. Impuls, Impuls. Der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls. Zu viel Cholesterin im Blut ist der wesentliche Risikofaktor für das Verkalken unserer Gefäße. Und damit verbunden ist die Gefahr für Herzinfarkt und Schlaganfall. Oft ist leider unser Lebensstil mit dran schuld, aber hohe Cholesterinwerte können auch vererbt werden. Und dann leiden die Gefäße schon besonders früh. Betroffene von einer solchen sogenannten familiären Hypercholesterinämie frühzeitig zu erkennen, das ist daher enorm wichtig, um sie zum Beispiel vor einem vorzeitigen Infarkt schützen zu können. Wie viele Menschen betroffen sind, was sich gerade in der Früherkennung Neues tut und was an Behandlungen dann nötig ist, darum geht es in dieser Podcast-Folge. Und als Gesprächspartner darf ich ganz herzlich Professor Stefan Baldus begrüßen. Hallo.
Hallo, grüß Sie sehr.
Professor Baldus ist Direktor des Herzzentrums der Universitätsklinik Köln und Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Deutschen Herzstiftung. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Professor Baldus, wir schieben ja ganz gerne unseren Genen unliebsame Dinge in die Schuhe, sei es der dicke Bauch oder der hohe Blutdruck. Wie sieht es denn konkret bei den hohen Blutfettwerten aus? Wie viele Menschen sind davon in Deutschland generell betroffen und bei wie vielen sind dann tatsächlich die Gene schuld?
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, was Sie ansprechen, ist extrem wichtig, weil es fast noch über diese Frage hinaus wichtig ist, zu überlegen, welche Patienten und wie viele Patienten wir denn überhaupt mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Deutschland sehen und wie gut wir diese charakterisiert haben in der Vergangenheit. Wir wissen heutzutage, dass 30-40% unserer Patienten keine klassischen Risikofaktoren haben. Das heißt, das, was Sie ansprachen, der dicke Bauch, das in gewisser Weise selbst verursachte unserer Erkrankungen, ist gar nicht so häufig. Es gibt 30% unserer Patienten, die alles richtig gemacht haben und trotzdem diese Erkrankung entwickeln. Und deshalb kommt den Genen eine ganz große Bedeutung zu. Und wir müssen, glaube ich, fair sein und sagen, dass wir das gesamte Szenario, das gesamte Spektrum dessen, was Gene auslösen können, um Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also insbesondere auch Atherosklerose oder Herzschwäche zu verursachen, noch nicht ganz verstanden haben. Für die Hypercholesterinämie haben wir es recht gut verstanden, so denken wir. Wir haben hier schon viel Forschung gemacht und gesehen, dass es in der Tat genetische Ursachen gibt, die ganz wesentlich dazu führen, dass Patienten erhöhte Cholesterinspiegel haben. Und wenn man in die Bevölkerung hineinguckt, dann ist es so, dass wir erhöhte Cholesterinspiegel bei bis zu 50% gescreenter, zunächst mal gesund erscheinender Menschen identifizieren. Und da müssen wir ansetzen, denn wir wissen, dass die Hypercholesterinämie ein ganz zentraler Risikofaktor gerade für die Entstehung von Atherosklerose ist.
Und unter diesen Menschen mit einer genetischen Veranlagung für eine Hypercholesterinämie, sind dann alle im gleichen Maß von Atherosklerose betroffen oder gibt es Unterschiede je nach genetischer Veranlagung?
Nein, hier gibt es Unterschiede. Es gibt zum einen viele genetische Details, die verändert sein können, die dann zu unterschiedlich hohen Cholesterinspiegeln führen können. Wir sprechen ja zunächst mal nur vom Cholesterin als jetzt vererbter Erkrankung. Was wir, glaube ich, prinzipiell unterscheiden müssen, ist, wenn wir von familiären Hypercholesterinämien sprechen, ist die heterozygote und die homozygote familiäre Hypercholesterinämie. Früher war vor allen Dingen die homozygote familiäre Hypercholesterinämie die, die im Fokus ist. Und die ist in der Tat sehr, sehr selten. Das sind dann Patienten, die ein schlechtes Cholesterin haben, das sogenannte LDL-Cholesterin von 400 bis zu über 1000 Milligramm pro Deziliter. Und von diesen gibt es glücklicherweise nicht so viele. In Deutschland vielleicht gut 300 Menschen, die das haben. Aber was es eben viel, viel häufiger gibt, ist die heterozygote familiäre Hypercholesterinämie, wo Patienten erhöhte LDL-Cholesterinspiegel haben, die vielleicht 200 sind und darüber aber nicht exzessiv hohe Werte betragen. Und von diesen gibt es sehr viele Menschen. Da gibt es einen in 250 Menschen in Deutschland, die das haben. Das ist also 1000-mal häufiger als das, was die homozygote familiäre Hypercholesterinämie ausmacht. Und um diese große Gruppe häufig nicht erkannter Patienten, um die muss es gehen.
Vielleicht für unsere Zuhörer, die nicht ganz so firm sind bei den Gendefekten, der Unterschied, was macht den Unterschied aus zwischen heterozygot und homozygot? Vielleicht können Sie das nochmal ganz einfach erklären.
Ja, beim homozygoten Zustand haben wir haben ja unsere Gene bekommen von unseren Eltern. Und bei der homozygoten Situation haben wir die Defekte auf beiden korrespondierenden Informationen von Vater und Mutter bekommen. Das führt dann dazu, dass sie so einen massiven Anstieg dann auch des Cholesterins haben. Und in der heterozygoten Situation ist es eben so, dass sie als Genträger typischerweise einen der beiden Elternteile haben. Dadurch entsteht eine insgesamt nicht ganz so hohe LDL-Cholesterin-Konzentration. Die Wahrscheinlichkeit aber steigt natürlich auch, eine solche Konstellation bei unseren Patienten vorzufinden.
Bevor wir nachher auf die weiterverbreitete heterozygote familiäre Hypercholesterinämie nochmal eingehen, weil das ja viel mehr Patienten betrifft, können Sie vielleicht auch trotzdem nochmal sagen, was ist das Gefährliche speziell an dieser homozygoten Form der familiären Hypercholesterinämie?
Also insgesamt gehen wir davon aus, dass es einen in gewisser Weise linearen Zusammenhang gibt zwischen der Höhe des Cholesterins und dem Auftreten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wenn wir Atherosklerose als das prinzipielle Problem sehen, was wir provozieren durch erhöhtes Cholesterin, dann ist es so, dass dieses Cholesterin in der Gefäßwand der Arterien eben zu solchen Plaques führen kann und dass diese Plaques aufbrechen können. Und dann kann es, wenn solch ein Plaque aufbricht, im Herzkranzgefäß zum Herzinfarkt kommen. Wenn ein solcher Plaque aufbricht in den das Gehirn versorgenden Blutgefäßen, kann es zum Schlaganfall kommen. Das ist das, was wir fürchten. Und das sozusagen Schlimmste, was passieren kann, dass diese Patienten auch an solchen Erkrankungen dann versterben. Aber wenn wir davon ausgehen, dass wir sagen, es besteht ein linearer Zusammenhang, dann ist es halt so, dass je höher das Cholesterin, desto wahrscheinlicher die Entstehung von Plaques in den Blutgefäßwänden und desto wahrscheinlicher auch das Auftreten von Problemen, Durchblutungsstörungen von Gehirn und Herz.
Das würde dann bedeuten, bei der homozygoten Form tritt das Ganze schon viel, viel früher in Erscheinung. Das kann sogar dann schon Kinder betreffen.
Das ist das Fatale. Ein Mensch mit einer familiären homozygoten Hypercholesterinämie erreicht im Durchschnitt das 18. Lebensjahr, wenn er nicht behandelt wird. Ein dramatisches Krankheitsbild, was nochmal vor Augen führt, welche Bedeutung das Cholesterin hat für die Gefäßerkrankung.
Wenn die erbliche Form, egal welche, über längere Zeit hohe Werte dann erzeugt hat, dann weisen die Patienten äußerlich auch manchmal ein paar typische Merkmale auf. Können Sie das kurz beschreiben, welche das sind?
Ja, letztendlich sehen wir zum Teil an der Haut das, was wir auch in den Gefäßen dann erkennen können, nämlich die Ablagerung von Cholesterin. Also große Mengen von Cholesterin, die dazu führen, dass diese Ablagerungen letztendlich das Immunsystem aktivieren. Sie provozieren die Aktivierung von Entzündungszellen, die einwandern in diese Regionen und dieses Cholesterin umwandeln. Es entstehen sogenannte Schaumzellen und solche Konglomerate, solche Ansammlungen von Cholesterin, die umgebaut werden durch Entzündungszellen, die kann man zum Teil erkennen an Gelenken, an der Haut, auf dem Körper, der Körperoberfläche der betroffenen Patienten.
Das sind so kleine weiße Ablagerungen, die man, wie Sie sagten, entweder an den Strecksehnen der Hände oder an der Achillessehne sieht, beziehungsweise es gibt ja auch eine besondere Form, dass man am Auge diese weißlichen Ablagerungen dann sieht.
Ja, genau. Bei der familiären homozygoten Hypercholesterinämie sind das dann großflächigere, auf den ersten Blick sichtbare Veränderungen.
Kann man solche Xanthome dann allein schon als wegweisend für eine Diagnose sehen?
Oh, unbedingt. Da muss man extrem drauf achten. Das ist ja wenn Sie so wollen, so fatal die Erkrankung ist, ein Riesenvorteil, dass wir eben solche Hinweise haben. Und natürlich muss man, wenn solches auffällt, entsprechend aktiv werden und die Blutuntersuchung mit Bestimmung der Cholesterine folgen lassen.
Aber Sie haben es ja vorher erwähnt, Das sind eigentlich eher seltene Formen. Meistens fällt es kaum auf, dass jemand hohe Cholesterinwerte hat, weil sie tun ja nicht weh. Was gibt es denn ansonsten vielleicht für mögliche Alarmzeichen? Oder gibt es nur die Blutuntersuchung, dass man dort dann die ungewöhnlich hohen Fettwerte auf einmal feststellt?
Ja, Sie sagen nur die Blutuntersuchung. Man könnte es auch anders formulieren. Es gibt die Blutuntersuchung, eine ganz einfache Untersuchungsmöglichkeit, eine definitive Antwort zu bekommen. Und wir sprechen da vielleicht nachher noch drüber. Wir machen das, wir nutzen diese Möglichkeit in Deutschland leider viel zu selten. Wenn ich das kurz anfügen darf, ich weiß nicht, ja, einige unserer Hörer haben das vielleicht verfolgen können. Es gab im letzten Jahr auch in den Medien und auch in diesem Jahr in den Tagesmedien Berichte von Untersuchungen, die gezeigt haben, dass in Deutschland die Lebenserwartung nicht mehr so zunimmt, wie wir das eigentlich für eine Industrienation erwarten würden. Deutschland hinkt in der Entwicklung der Lebenserwartung leider den großen Industrienationen ganz wesentlich hinterher. In den aktuellen Untersuchungen hat man eben identifizieren können, dass wir wahrscheinlich ein großes Defizit haben in der Primär- und Sekundärprävention, im Früherkennen von Erkrankungen oder auch insgesamt von Patienten, die gar nicht erkrankt sind, aber eben ein hohes Potenzial haben für Erkrankungen. Und das Cholesterin ist wahrscheinlich ein Paradebeispiel dafür, was wir zu wenig nutzen. Wenn wir über die heterozygote familiäre Hypercholesterinämie sprechen, ich meine, die jeden Vierten in gewisser Weise betrifft, dann ist es doch ein Wahnsinn, dass wir hierfür keine Screening-Programme haben. Und ich glaube, da müssen wir dran arbeiten. Wir haben einen einfachen Test, mit dem wir diese Menschen identifizieren können. Und wir haben eine einfache Möglichkeit der Behandlung. Und wir müssen, und das haben wir in den letzten Jahren auch gelernt, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass wenn wir eine genetische Ursache haben für die Fettstoffwechselstörung, das ja bedeutet, und die homozygote familiäre Hypercholesterinämie zeigt das in fataler Weise, dass Kinder ja schon exponiert sind gegenüber erhöhten Cholesterinwerten. Und diese Lebenszeitexposition gegenüber erhöhtem Cholesterin ist wahrscheinlich ein wesentlicher Treiber für die Entstehung von Atherosklerose. Und deshalb ist es so wichtig, dieses möglichst schnell zu erkennen.
Da setzt ja auch ein sogenanntes erstes Leuchtturmprojekt an. In Bayern hat man gestartet, Risikopersonen für die lebensbedrohlichen Erkrankungen in der Bevölkerung frühzeitig zu identifizieren, nämlich im Rahmen der Vroni-Studie. Die ist 2021 gestartet worden. Da können Eltern ihre Kinder im Alter zwischen 5 und 14 Jahren kostenfrei beim Kinder- oder Jugendarzt auf erhöhte Cholesterinwerte oder LDL-Werte untersuchen lassen. Zum Beispiel im Rahmen einer U-Untersuchung. Ist das nach Ihrer Meinung dann auch das beste Alter für ein solches Screening?
Ich denke, es ist ein absolutes Leuchtturmprojekt und es führt uns vor Augen, was möglich ist, wenn man denn will, was auch in Deutschland möglich ist, wenn man die Ressourcen, die wir haben, im Gesundheitssystem auch nutzt. Ja, also ich glaube, es ist genau das Richtige, was wir machen müssen. Und es gibt eben in der Tat eindrucksvolle Daten. 13.000 Kinder sind mittlerweile in Bayern innerhalb dieses Programmes untersucht worden. 110 Familien sind identifiziert worden, die einen etablierten, für die Erkrankung stehenden Gendefekt hatten. Das bedeutet ja nicht nur, wenn Sie so etwas machen, dass Sie das Kind identifizieren und es frühzeitig schützen können durch eine entsprechende Behandlung, sondern dieses Kind hat ja die Erkrankung von zumindest einem seiner Elternteile und sie können sozusagen zurückgehen in die Familie und eben auch die dann noch typischerweise jungen Eltern identifizieren und diese auch behandeln, aus meiner Sicht einen riesen multiplizierenden Effekt hat auf die Effektivität solcher Programme, weil wir eben insgesamt Familien schützen können vor Atherosklerose.
Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Und an diesem Punkt setzt ja auch dann ein neues Projekt an, auf das ich noch gerne sprechen würde. Und zwar wird das unter anderem von der Deutschen Herzstiftung mit unterstützt und auch von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, wo Sie ja bis vor kurzem Präsident waren und sich genau für diese Präventionsmöglichkeiten stark eingesetzt haben. Können Sie kurz sagen, was genau dieses Projekt beinhaltet?
Ja, es ist so, wir haben insgesamt in der Deutschen Herzstiftung, genauso wie in unserer Fachgesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie überlegt, aus dem Dilemma heraus, ich erzählte Ihnen das eben, dass wir eben nicht das bisher erreicht haben für unsere Patienten, für unsere Bevölkerung im Herz-Kreislauf-Bereich, was wir eigentlich erreichen müssen, in Anbetracht der Tatsache, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen die häufigste Todesursache sind, auch weiterhin sind und wir so unbefriedigende Präventionsergebnisse bisher erzielt haben in unserem Fach. Wir haben überlegt, was wir weitermachen können. Und ich glaube, was wichtig ist oder was die Strategie ist von Herzstiftung und der Herzallianz insgesamt, die wir gegründet haben mit allen Fachgesellschaften, die für Herz-Kreislauf-Medizin in Deutschland stehen, ist zu sagen, wir müssen beispielgebend Projekte initiieren. Das müssen wir selbst tun. Und wir müssen dann aber mit der Politik gemeinsam agieren und müssen dafür sorgen, dass das, was wir an Sinnhaftem durch solche Projekte identifizieren, auch in die Regelversorgung kommt. Ich glaube, Bayern ist ein tolles Beispiel gewesen. Wir werden jetzt im Rahmen dieses von Ihnen angesprochenen Projektes der Nationalen Herzallianz über die Deutsche Herzstiftung das Ganze ausweiten auf ein weiteres Bundesland, nämlich auf Niedersachsen. Und wir werden auch für die Kinder in Niedersachsen diese Möglichkeit bieten, der frühen Identifikation von Gendefekten im Kontext der familiären Hypercholesterinämie. Und meine Hoffnung ist, dass wir dann an die Politik herantreten können und auch an die Kostenträger zu sagen, Mensch, das ist ein so sinnvolles Projekt. Wir können hier Tausende von Familienangehörigen, wir können hier viele hunderte Kinder in gewisser Weise schützen vor der Entwicklung einer frühzeitigen Arteriosklerose. Bitte macht möglich, dass Kinder in Zukunft im Rahmen der Reihenuntersuchungen im Alter zwischen 9 und 15 Jahre die Chance bekommen, dass unter anderem eben auch das Cholesterin bestimmt wird. Das ist nichts Aufwendiges, ist zunächst mal billig durchzuführen. Und das ist etwas, was sozusagen im Rahmen dieses Projektes an den Start gehen soll.
Also im besten Fall kann man zum einen frühzeitig erkennen, aber auf lange Sicht, so höre ich das raus, dann auch erreichen, dass einerseits die Politik mitzieht, aber auch dann wirklich Schlaganfälle und Herzinfarkte verhindert werden können.
Absolut. Wir wissen, dass wenn wir Kinder behandeln, in der Tat deren Prognose verbessern. Ich meine, was kann denn Tolleres passieren, als dass wir sozusagen in unserem Fach für die Jüngsten, die unschuldigerweise ja in eine Risikokonstellation hineinwachsen, was Arteriosklerose angeht, wenn wir diese mit so einem einfachen Test schützen können. Und ich bin extrem dankbar, dass der Bundesgesundheitsminister, der sehr nah ja an unserem Fach heran ist und sozusagen die Bedeutung auch der Herz-Kreislauf-Medizin und die Präventionsnotwendigkeit erkannt hat, dass er sozusagen uns zur Seite steht, die Schirmherrschaft des gesamten Programms übernommen hat. Und deshalb bin ich so optimistisch, dass uns doch in Deutschland etwas gelingt und wir vielleicht, ich weiß nicht, in 10 Jahren oder so nicht mehr eines der Schlusslichter in Europa sind, was die Entwicklung der Lebensqualität beziehungsweise auch der Lebenserwartung in unserem Fach angeht.
Ja, wäre sehr schön. Aber um das zu erreichen, reicht ja eben nicht nur früh die Betroffenen zu identifizieren. Sie haben es ja schon angesprochen. Es heißt auch, dass man dann entsprechend früh mit Medikamenten anfangen muss zu behandeln. Welche sind das denn?
Ja, die cholesterinsenkenden Medikamente sind nicht neu. Wir haben diese seit Jahrzehnten zur Verfügung und die erste klassische und immer noch wesentliche Gruppe von Medikamenten, die hier initial zum Einsatz kommt, sind die Statine, also das LDL-Cholesterin senkende Substanzen, die als Tablette eingenommen werden können und die in einer Vielzahl von klinischen Untersuchungen eben gezeigt hat, dass sie, wenn richtig eingenommen, eben effektiv Herz-Kreislauf-Erkrankungen unterdrücken kann.
Jetzt speziell, wenn man davon ausgeht, familiäre Veranlagung, man entdeckt das schon sehr früh bei Kindern und Jugendlichen. Dementsprechend lang müssen sie auch die Medikamente einnehmen. Die Frage ist dann immer, sind sie auch auf solche lange Sicht dann bis ins später Erwachsenen-, Seniorenalter dann auch verträglich?
Ja, es gibt Menschen, die Statine nicht vertragen. Es gibt Menschen, die insbesondere unter Muskelschmerzen leiden. Für diese Patienten gibt es alternative Präparate. Und nichts wäre schlimmer, als dass man, wenn man ein Medikament nicht verträgt, die Flinte ins Korn wirft und diesem zunächst mal, wie Sie richtig gesagt haben, schmerzfreien Zustand sozusagen nachgibt und nicht weiter nachhakt. Aber es gibt keine Indizien, die dagegen sprechen, einem Menschen mit einer genetischen Risikokonstellation ein solches Medikament auch lebenslang zu geben. Insofern gilt auch für Kinder, dass eine Statintherapie dann die richtige Maßnahme ist. Wenn Statine nicht vertragen werden, gibt es andere Wirkstoffgruppen, die kombiniert werden können mit Statinen in dann zum Beispiel niedriger Dosis oder die die Statine auch ganz ersetzen können. Und wir sind hier, glaube ich, in einer ganz faszinierenden Phase der Entwicklung von Medikamenten und auch Konzepten, die möglicherweise in Zukunft noch ganz anders aussehen als durch Tabletteneinnahme charakterisiert. Hier können wir uns, glaube ich, noch auf einiges gefasst machen an Neuerungen. Aber das Prinzip, das LDL-Cholesterin senken zu müssen, das dürfen wir nicht aufgeben. Und das gilt für solche Patienten dann lebenslang.
Ja, Sie sprechen so neue Entwicklungen an, Ezetimib zum Kombinieren, Bempedoinsäure, aber auch die PCSK9-Hemmer. Und es gibt auch speziell nochmal andere Alternativen, die jetzt zugelassen wurden für Kinder, nämlich das Lumitapid. Und auch immer wieder in der Diskussion ist auch die Lipidapherese unter Umständen, um überschüssiges Cholesterin aus dem Blut zu bekommen. Was ist denn von den beiden letztgenannten Möglichkeiten zu halten? Reservemöglichkeit, wenn gar nichts anderes mehr funktioniert?
Ja, also die Lipidapherese ist eine etablierte, natürlich für den Patienten einschneidende Form der Behandlung. Aber sollten Medikamente nicht ausreichend LDL-Cholesterin senken können, in der Tat Berechtigung hat, zum Einsatz zu kommen. Es wäre sicher zu wünschen, wir wären in Zukunft in der Lage, solche Maßnahmen umgehen zu können, durch vielleicht auch in Zukunft genbasierte Formen der Therapie. Hier gibt es spannende Ansätze in der frühen klinischen Entwicklung. Aber ich wäre ziemlich zuversichtlich, dass so etwas kommt. Wir werden möglicherweise impfen können gegen erhöhtes Cholesterin. Wir werden vielleicht Injektionen von Substanzen ermöglichen können, die nur wenigmalig jährig sozusagen notwendig sind zu geben. Also ich glaube, hier werden wir noch einiges erleben. Aber das, sagen wir mal, herausfiltern von LDL-Cholesterin zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist für die Menschen, die exzessiv hohe LDL-Cholesterinwerte haben, zum Beispiel bei der homozygoten Form der Hypercholesterinämie, dann ein weiterhin probates, richtig angewandtes Instrumentarium.
Können Sie so zuhören, eine Zahl vielleicht mit an die Hand geben, damit Sie sich vorstellen können, wie gut sich mit diesen verschiedenen Möglichkeiten, Tabletten oder auch Lipidapherese, tatsächlich das Risiko für Arteriosklerose und Folgekomplikationen der Gefäßerkalkung dann auch mindern lassen? Also diesen Nutzen, woran kann man das genauer festmachen?
Wenn wir sagen, wir haben einen LDL-Cholesterin, welches wir um 40 Milligramm pro Deziliter senken, dann senken wir das Risiko für das Auftreten kardiovaskulärer Erkrankungen um ungefähr 20%. Das hängt so ein bisschen davon ab. Man könnte sich vorstellen, na gut, das wirkt vielleicht nur im ersten Jahr. Nein, so ist es nicht. Also das ist scheinbar eher so, dass es sozusagen über die Laufzeit sogar in seiner Effektivität noch zunimmt. Aber das ist ungefähr das, was wir erreichen können. Wir können im Schnitt das LDL-Cholesterin mit einem Statin um 50% senken, unter der Voraussetzung, dass es vertragen wird und dass es in hoher Dosis gegeben werden kann und ein Statin gegeben kann, was in seinem Wirkstoff zu den hochpotenten Statinen gehört. Und dann haben Sie die Möglichkeit, eben in der Tat Ezetimib dazu zu geben. Dann gewinnen Sie vielleicht nochmal 15-20% an Wirksamkeit dazu. Und dann haben Sie den PCSK9-Inhibitor, also einen Antikörper, den Sie injizieren müssen, den Sie sich unter die Haut spritzen müssen, einmal monatlich oder alle 2 Wochen. Und dann haben Sie hier die Chancen, wenn Sie alles zusammentun, das LDL-Cholesterin nochmal weiter zu senken. Auf vielleicht gut 85% Senkung insgesamt können Sie kommen. Also das sind schon ganz erstaunliche Effizienzen, die Sie haben mit diesen neuen Medikamenten und eine ganz hohe Chance, durch Kombination dieser unterschiedlichen Wirkstoffe eben auch etwas zu erreichen, einen Zustand zu erreichen, der es möglich macht, auch dem Patienten, der möglicherweise nicht jedes Medikament gut verträgt, eben eine adäquate Cholesterinsenkung zu ermöglichen.
Und das gilt für Betroffene einer familiären Veranlagung ganz genauso im gleichen Maße?
Nein, absolut, absolut. Es ist klar, die Effektivität, die ein Medikament hat, ist natürlich umso höher, je höher das LDL-Cholesterin im Ausgang ist. Also es ist klar, dass der Patient mit hohem Cholesterin natürlich noch mehr davon profitiert als jemand, der ein geringeres Ausgangs-LDL-Cholesterin hat. Also insofern gilt es insbesondere für die Patienten mit einer heterozygoten und insbesondere auch homozygoten Familienhypercholesterinämie. Aber es gilt letztendlich, das sagte ich, es gilt letztendlich für jeden Patienten. Und wir haben mittlerweile in Anbetracht der Tatsache, dass wir das über so viele Studien gesehen haben in der Primär- und Sekundärprävention, also bei Patienten, die einen Schlaganfall gehabt haben oder einen Herzinfarkt, genauso wie bei Menschen, die nur ein erhöhtes Cholesterin haben, ohne jemals offensichtlich erkrankt zu sein, dass wir die Grenzwerte sehr streng einstellen, zu empfehlen sozusagen einfach raten dazu, dass die Kombination dieser unterschiedlichen Wirkstoffe genutzt wird, um den für den Patienten individuellen Zielwert, den wir vorgeben, zu erreichen.
Wenn jetzt eine genetische Veranlagung vorliegt, das bedeutet ja aber nicht, dass der Lebensstil keinen Einfluss auf die Gefäßgesundheit hat, gehe ich mal an. Wirken denn eben Rauchverzicht, gesunde, fettarme Ernährung und regelmäßige Bewegung, wie sie immer wieder für Herzgesundheit propagiert werden, bei Patienten mit familiärer Hypercholesterinämie genauso gut wie bei anderen Patienten mit erhöhten Cholesterinwerten?
Absolut. Also ich glaube, was Sie ansprechen, ist extrem wichtig. Wir müssen auf der einen Seite konstatieren, dass wir nur einen Teil der Herz-Kreislauf-Ereignisse in der Bevölkerung erklären können über etablierte Risikofaktoren. Das hatte ich gesagt. Auf der anderen Seite müssen wir auch ganz klar sagen, dass wir diese einfachen Maßnahmen deswegen nicht über Bord werfen dürfen. Und Sie haben vollkommen recht. Natürlich ist das Erste, was man einem Patienten mit Hypercholesterinämie sagt, darauf abzielt, die Ernährung entsprechend umzustellen. Und wir empfehlen, weil wir wissen, dass es ebenfalls die Prognose verbessert, solchen Patienten mediterrane Kost, also eine fleischarme, fettarme Ernährung mit viel ungesättigten Fettsäuren, mit Fischen, mit der Nutzung von Obst und Gemüse. Und genauso haben Sie recht, wenn Sie sagen, dass diese Patienten und insgesamt die Bevölkerung sich bewegen muss. Also wir wissen, um die Sterblichkeit senkende Effektivität körperlicher Aktivität. Da sprechen wir von einer Mortalitäts-, also Sterblichkeitsreduktion in Studien, vielen Studien, die das gezeigt haben, von bis zu 25%, die sie dadurch durch regelmäßiges körperliches Training erreichen. Das heißt nicht, muss man auch ehrlicherweise sagen, einmal mit dem Hund gehen, sondern das heißt fünfmal in der Woche 20-minütiges Training, und zwar so, dass sie anfangen, leicht zu schwitzen. Spazieren gehen alleine reicht hier nicht.
Ich denke, was auch ganz wichtig ist für die Gefäße, und da gehe ich mal von aus, dass Patienten mit einer erblichen Veranlagung noch stärker von profitieren, Finger weg vom Glimmstängel. Sehen Sie das auch so?
Absolut, absolut. Das Rauchen muss man aufgeben. Risikoreduktion, Sie fragen ja nach Zahlen, Risikoreduktion, wenn man so guckt, mindestens ein Drittel, also 35%, relative Risikoreduktion, die Sie erreichen können durch das Aufgeben des Rauchens, unabhängig vom Alter. Das gilt natürlich insbesondere für die jüngeren Menschen, wo das zählt. Und wenn Sie als junger Mensch aufhören zu rauchen, dann gewinnen Sie an Lebensjahren 5 Jahre und mehr. Also insofern ist das essentiell, und es ist genau richtig, dieses Zusammenspiel zwischen richtiger Ernährung, dem Aufhören des Rauchens, aber auch körperlicher Beweglichkeit, das muss zur Cholesterinsenkung hinzukommen.
Ja, vielen herzlichen Dank, Professor Baldus, für das Gespräch und die hilfreichen Tipps, wie man die erhöhten Werte auch bei einer genetischen Veranlagung in den Griff bekommen kann. Was können wir mitnehmen als Impuls aus dem Gespräch? Die familiäre Hypercholesterinämie ist eine der häufigsten Erbkrankheiten. Etwa eines von 300 Kindern wird in Deutschland mit dieser Erbanlage geboren. Aktuell leben bis zu 270.000 Menschen in Deutschland, die Träger eines entsprechenden Gendefekts sind. Jedenfalls Schätzungen zufolge. Allerdings werden auch wiederum Schätzungen zufolge weniger als 5% der Fälle diagnostiziert, geschweige denn richtig behandelt. Ein neues Projekt, über das wir gesprochen haben, untersucht nun, ob sich durch ein einfaches Screening der LDL-Blutfettwerte im Kindesalter diese Dunkelziffer verringern lässt. Denn auch wenn die familiäre Hypercholesterinämie nicht heilbar ist, so stehen doch gut Therapiemöglichkeiten zur Verfügung. Das Schicksal eines Herzinfarktes, vielleicht schon mit 30 oder 40 Jahren, könnte so in Zukunft viel häufiger vermieden werden. Und damit sage ich wieder Tschüss für heute. Bleiben Sie gesund und hören Sie gerne auch in unsere anderen Folgen rein. Von Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit.